Etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer seltenen Erkrankung. Das heißt, jede einzelne dieser Krankheiten betrifft nur wenige Menschen. Insgesamt sind das aber viele Betroffene und Familien, die mit ganz ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Diagnosen sind oft zu stellen, verlässliche Informationen rar und das Gefühl, allein zu sein, groß. Umso wichtiger ist der Austausch mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen. Selbsthilfe wird so zu einem Ort, an dem Fragen beantwortet und Erfahrungen geteilt werden können. In dieser Folge sprechen wir über das Leben mit seltenen Erkrankungen und darüber, welche Bedeutung Selbsthilfe für Betroffene und Angehörige haben kann. Ich habe dafür 3 Gespräche geführt. Einmal mit Sabine, die mit einem neuroendokrinen Tumor lebt, über ihren Weg nach der Diagnose und ihr Engagement im Netzwerk Neuroendokrine Tumore. Mit Maria, deren Kind an einem Glukosetransporterdefekt erkrankt ist, über die Herausforderungen mit Familien und den Austausch mit anderen Betroffenen und Familien. Und mit Nicole, die bei der Allianz chronisch seltener Erkrankungen beratend tätig ist, über Unterstützungsangebote und wie Selbsthilfe den Alltag von Betroffenen erleichtern kann. Schön, dass ihr zuhört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich bin Anne, eure Moderatorin. Ich spreche als erstes mit Sabine. Sabine, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Anne. Lieben Dank, dass ich bei euch sein darf.
Sabine, wann hast du deine Diagnose bekommen und wie hast du diese Zeit damals erlebt?
Ich habe meine Diagnose 2023 im November bekommen und habe erst tatsächlich realisiert nach der OP, so Anfang Januar, was eigentlich dort auf mich zukam oder was in Sternen stand, was da auf mich zukommen könnte, da man ja keine Ahnung hatte, was da auf einmal über einen hinübergerollt ist. Dadurch, dass es sehr, sehr schnell ging, kam eigentlich die Realisation erst nach der OP und dem Schwupp nach Hause, nach dem Krankenhaus und man stand alleine da. Keiner wusste Bescheid, kein Arzt, kein welche Nachsorge. Womit bin ich da überhaupt bekannt geworden? Was überrollt mich? Hat eine Weile gebraucht, ehe man das tatsächlich realisiert hat.
Und was ging dir in den ersten Tagen oder Wochen nach der Diagnose so durch den Kopf?
Also der erste Gedanke ist natürlich bei einem Befund in der Bauchspeicheldrüse, wie lange habe ich noch? Ganz klar. Weil man kennt ja so das Szenario Bauchspeicheldrüse, 3 Monate, das war's. Weil es halt ein Tumor ist, der ja sehr schwer eindämmbar ist und an der Bauchspeicheldrüse zu operiert zu werden, ist auch sehr schwierig. Man findet schon erstmal gar keinen Chirurg, der sich daran traut. Der zweite Gedanke ist, juhu, nicht an dem Bauchspeicheldrüsenkrebs, den man so kennt, dieser klassisch ganz böse erkrankt zu sein, sondern, wie ich immer sage, an der netten Form des Bauchspeicheldrüsenkrebses, nämlich der neuroendokrine Tumor, kurz NET, deswegen die nette Form. Man hat halt noch eine Chance. Ne? Also wenn es früh noch entdeckt wird, es ist eine Chance. Und der dritte Gedanke war, was ist das eigentlich? Wieso habe ich eine Chance? Wie entsteht dieser Krebs? Wer weiß darüber Bescheid? Was gibt's so im Internet? Oh Gott, vollkommen von kruden Ansichten bis überhaupt erstmal was erfinden, was wirklich ja fundiert ist, wo man wirklich sagt, okay, ich weiß erstmal, was mich hier betrifft. Denn Ärzte wissen über diese seltene Erkrankung eines neuroendokrinen Tumors fast gar nichts. Man muss sich schon sehr, sehr damit selber beschäftigen, damit man Ärzte findet, Nachsorge findet, Informationen findet und andere Betroffene findet tatsächlich.
Mhm. Und was war in der ersten Zeit besonders belastend oder ist es vielleicht auch heute noch?
Besonders belastend fand ich tatsächlich die Nichtinformation. Das Nichtwissen, was das ist. Man kennt Brustkrebs, man kennt Bauchspeicheldrüsenkrebs, man kennt Magen-Darm-Krebs. Mein Vater daran verstorben, dadurch sowieso schon der Kontakt mit Tumor, Krebs, die Erwartung, dass einen das selber erwischt, war auch da. Da man schon die Auswirkung kannte und auch so die erbliche Folge hatte. Was besonders belastend war, was ist das, was mich da umgehauen hat? Was muss ich in Zukunft tun, damit ich leben kann und noch ein gutes Leben führen kann? Und darüber Informationen zu finden, ist sehr, sehr, sehr schwer. Man ist nach 5 Tagen aus dem Krankenhaus raus, hat so eine schwere OP, wo einem gesagt wird, also selbst die OP überleben 30% der Menschen nicht. Da die Bauchspeicheldrüse ein sehr schwammmäßiges Gebilde ist und man sehr schwer eine Naht überhaupt nur irgendwie ja, dicht kriegen kann. Der Chirurg, der Professor Pratschke, der ein sehr anerkannter Chirurg ist, einen entlässt mit den Worten, es war die Bauchspeicheldrüse, seien Sie achtsam, es erwischt Sie bald wieder. Boah. Hm. Und dann denkt man so, puh, was heißt das? Ich bin nun ein sehr neugieriger Typ. Ich muss immer genau wissen, womit ich es zu tun habe. Manch anderer, so wie mein Mann, der würde sagen, ich verlasse mich drauf, was der Arzt sagt, gehe alle Jahre zu meiner Nachsorge und dann wird sich schon irgendwie richten. So, das ist so überhaupt nicht meins. Ich brauche fundiertes Wissen, um überhaupt damit umgehen zu können, um ein gutes Leben führen zu können. Und vielleicht auch die gewissen Dinge umzusetzen, damit man das Leben noch relativ lange leben kann, ohne Einschränkung zu haben oder auch erkennen zu können, jetzt hat es mich wieder erwischt. Das ist so eigentlich meine größte Angst, wo kommt es wieder und kriege ich es wieder rechtzeitig mit? Denn der Tumor wurde nur festgestellt, weil ich ein Gefühl hatte. Ich hatte keine Schmerzen, hatte keine Einschränkungen. Ich hatte einfach nur ein Gefühl, es stimmt irgendetwas nicht. Und dann einen Arzt zu finden, der sagt, Blutwerte, ja, ein Wert sieht nicht gut aus. Ich sage, was ist denn mit dem Wert? Ja, lesen Sie bloß nicht im Internet, ganz schlimme Dinge. Ich sage, naja, kann es Bauchspeicheldrüsenkrebs sein? Wieso? Ich sage, ich habe so ein Gefühl. Und dieser Mann hat mir das Leben gerettet. Also er hat gesagt, okay, sofort MRT. Und nach dem MRT, ach, Sie können nach Hause gehen, alles tut die Paletti. Voll der Hypochonder wieder gedacht. Und 2 Stunden später kam tatsächlich die Diagnose. Wir haben einen Tumor gefunden in Größe von 2 Zentimeter. Und Tatsache hat man Informationen hinterher nur über dieses Netzwerk bekommen. Es gibt dieses Netzwerk Neuroendokrine Tumore e.V., was sehr fundiertes Wissen vermittelt. Mir war gar nicht der Kontakt mit anderen Betroffenen so wichtig, weil es ist eine Tumorart, die sich sehr, sehr, sehr unterschiedlich zeigt. In sehr unterschiedlichen Organen, mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen, mit sehr unterschiedlichen Lebenserwartungen. Und dadurch war es sehr schwer, Betroffene zu finden, dass sie eine seltene Erkrankung ist, die auch noch genau diesen seltenen Tumor in deinem seltenen Organ hat und mit deiner seltenen Hormonausbildung. Und daher fand ich das Netzwerk in der Hinsicht gut, dass es viele medizinische fundierte Grundlagen vermittelt. Was ist ein neuroendokriner Tumor? Wo kann dieser vorkommen? Was hat er für Fallausgestaltungen? Was kann man dagegen tun? Gibt es eine Chemotherapie? Was ist, wenn Metastasen auftreten? Wo treten sie auf? All dies kann eigentlich kein Arzt so richtig beantworten. Es gibt nur einen Arzt in Berlin, der Dr. Jan, der zurzeit in den DRK-Kliniken in Köpenick arbeitet, der neuroendokrine Tumore tatsächlich behandelt und versteht und darüber auch einen Leitfaden geschrieben hat und andere Ärzte schult und so weiter. Dieser Mann ist eigentlich der Einzige in Berlin, der ihm bei Fragen helfen kann. In der Charité gibt es noch eine weitere Anlaufstation. Da arbeitet sich der Arzt seit 2 Jahren ein in dieses Thema. Aber es ist sehr schwer. Man findet auch keine Nachsorge so richtig. Man findet keinen Arzt außerhalb des Krankenhauses, wo man sagt, man muss ja den Magen-Darm-Spiegelung wiederholen. Man muss die Leber untersuchen lassen. Man muss ständig Blutuntersuchungen machen lassen. Und jedem Arzt muss man erklären, was man hat. Die kennen diesen Tumor nicht. Musste mir das öfteren anhören, ach, Sie sind ja inzwischen schon ein halber Arzt. Ja, wenn man das nicht ist, kommt man nicht durch diese seltene Erkrankung durch.
Erstmal danke an dieser Stelle, dass du diese sehr persönlichen Erfahrungen und Gedanken mit uns geteilt hast. Ich hatte das ein oder andere Mal echt Gänsehaut und habe so ein bisschen rausgehört, dass das besonders Belastende einfach diese Unsicherheit ist. So, wann und wie geht's weiter? Wie kann ich mir helfen? Ob es wiederkommt, wie man das merkt? Also dieser Unsicherheit zu leben, stelle ich mir wirklich herausfordernd vor. Nachdem wir jetzt über die Zeit um die Diagnose gesprochen haben, interessiert mich natürlich auch, wie sich das Leben mit einer seltenen Erkrankung im Alltag konkret anfühlt. Was bedeutet selten für dich konkret im Alltag?
Man kommt sich so ein bisschen wie ein Paradiesvogel vor. Überall, wo man hinkommt, wird man bestaunt, was man da so hat. Auch so der Weg zur Diagnose war bei mir zum Glück sehr einfach und sehr, sehr, sehr schnell. wenn man eben auf sein Gefühl gehört hat und einen zum Glück sehr verständnisvollen Arzt zurückgreifen konnte, der nur auch nur noch den Chirurg kannte, der sich an diese OP rantraut. Viele andere haben einen elend langen Weg, bis man überhaupt diese Erkrankung diagnostiziert, weil es eben so viele Fallgestaltungen gibt. Und viele kommen bei Durchfall oder nicht gleich auf einen neuroendokrinen Tumor im Dünndarm, sondern da wird rumlaboriert mit allem Möglichen. Und da ja, wie gesagt, diese Tumorart immer noch relativ unbekannt ist, kommt da gar kein Arzt drauf.
Was sind das für Situationen, in denen du merkst, andere verstehen das nicht? Egal ob jetzt Familie, Freundeskreis oder halt auch ÄrztInnen.
Situationen, wenn man auftretenden Schmerz hat. Man hat ja große Narben innerlich und es treten Schmerzen auf einmal irgendwo auf, egal wo. Da dieser Tumor überall wieder auftreten kann, sei es in Organen, sei es in der Haut, sei es in den Knochen, ist man immer auf Hab-Acht-Stellung. Und es ist für Angehörige, für Kollegen, für Freunde sehr schwierig, weil man schon manchmal sehr in sich gekehrt ist, wenn man einen Schmerz hat, weil man versucht, oh Gott, was ist es? Bist du jetzt schon wieder dran? Jetzt schon wieder Metastasen? Oder ist es einfach nur eine Magenverstimmung? Mhm. Man versucht immer, ja, so einen Mittelweg zu finden, dem Schmerz oder dem Unwohlsein nicht zu großen Raum einzuräumen. Und ich hatte das große Problem, ich habe ein relativ gutes Körpergefühl aus langer Erfahrung mit vielen verschiedensten Krankheiten. Und ich habe so hinterher große Angst oder ich habe nicht mehr das Vertrauen in meinen Körper gehabt. Ich habe immer wieder gedacht, sagt er mir, wo was ist? Ist immer noch das Körpergefühl da? Erkenne ich es rechtzeitig? Oh Gott, Schmerz, sortierst du ihn richtig ein? Rennst du nicht wieder zu schnell zum Arzt? Weil man landet in einer Tour beim Arzt. Mhm. Man kriegt schon eine Krise. Ich habe zum Glück gerade eine sehr gute Praxis, die sehr verständnisvoll ist. Inzwischen habe ich es gelernt, 3 Tage abzuwarten. Direkt nach der Diagnose hatte ich den Hörer in der Hand und habe gesagt, so Leute, ihr müsst einen Ultraschall machen. Ihr müsst mir Blut abnehmen, ist der Tumormarker gestiegen und. Inzwischen schaffe ich es schon, länger abzuwarten und zu sagen, okay, jetzt guckst du erstmal, wie der Schmerz sich entwickelt. Kann ich ihn beeinflussen durch Wärme, Kälte oder irgendwas für anderes? Wenn er bleibt, zu lernen, nicht panisch zu werden. Und wenn er weiter bleibt, dann zu sagen, okay, welchen Arzt rufst du denn eigentlich an? Beim Arzt zu entscheiden, mit dem Arzt, reicht eine Blutuntersuchung oder müssen wir gleich wieder eine Magen-Darm-Spiegelung machen? Ist ja nicht immer das Beste und das Schönste und so oft ist es auch nicht so gut. Und da ist schon, wo man viel in sich geht und was auch viel und sehr, sehr schwer ist für die Angehörigen. Mhm.
Wie reagieren die denn?
Für meinen Mann ist es sehr schwer. Er hat seine beiden Eltern an Krebs sehr, sehr elendig verloren. Mein Vater sehr elendig an Krebs gestorben, schon sehr, sehr, sehr früh mit 43 Jahren. Und nun ist seine Frau auch noch betroffen. Und dann auch noch von einer seltenen Tumorart, die man eigentlich nicht so richtig einordnen kann, die man nicht richtig greifen kann, wo man nicht so eine richtige Prognose hat, wo man nicht so richtig Behandlungsmöglichkeiten hat. Und da ist es schon für die Angehörigen schwer, ja nicht so art depressiv zu werden, dass man nicht sagt, oh Gott, wie lange habe ich denn meinen Partner, meine Partnerin noch? Wie lange können wir denn beide noch ein gutes Leben führen? Also man stellt auch so im Privaten sehr stark um. Es betrifft den Partner sehr wohl sehr tiefgreifend. Wenn man nicht mehr so arglos in die Zukunft lebt, ne? Man verlässt sich nicht drauf, dass, ach, es geht schon noch gut, ich bin erst 55. Naja, also bis 70 geht schon alles gut, ne? Da ist, wenn man nichts hat, dann geht man ja davon aus, na, was soll passieren? Man geht ja davon, ach, gesunde Eltern, bei mir geht das auch gut und ich lebe so vor mich hin. Und das bewusster zu gestalten, betrifft das ganze Umfeld, also selbst die Arbeit. Dass man auch dort seine Bedürfnisse genauer definiert und sich auf weniger Kompromisse einlässt.
Wie hat sich denn über die Arbeit und über die Partnerschaft hinaus dein soziales Umfeld noch verändert?
Man denkt eigentlich, dass sich ein soziales Umfeld in der Erkrankung nicht ändert, aber tatsächlich ändert sich das soziale Umfeld, indem man selber entscheidet, dass man sagt, in der Erkrankung haben viele Menschen große Probleme, mit erkrankten Menschen umzugehen. Gerade mit der Diagnose Krebs, gerade mit der Diagnose überlebst du die Geschichte. Da haben viele Menschen Probleme. Und tatsächlich sind einige Freundschaften zu Bruch gegangen, wo man tatsächlich sagt, nein, es zieht mir einfach so viel Energie raus, die ich eigentlich für mich selber brauche, dass man dort die Freundschaft ausschleichen lassen hat.
Du hast es am Anfang schon ein bisschen erzählt. Gerade am Anfang stellt sich ja für viele auch die Frage, wo bekomme ich denn verlässliche Informationen her und Orientierung? Und viele Betroffene berichten, dass es am Anfang gerade bei seltenen Erkrankungen schwierig ist, gute Informationen zu finden. Wie genau war das bei dir? Wie hast du zu diesem Netzwerk gefunden?
Tatsächlich habe ich erst versucht, Informationen im Krankenhaus zu bekommen. Dort gab es aber nicht viel. Also nur in der Hinsicht, dass man sagt, okay, hier ist ein Unterschied von diesen zwei Tumorarten vorhanden und dass er eben hormonell bedingt ist und, und. Dann hat man versucht, Informationsmaterial im Krankenhaus zu bekommen. Da liegen ja so Informationsmaterialien aus zu verschiedensten Krebssorten. Aber auch da war in der Hinsicht nichts, obwohl es eine sehr gute Zeitschrift dazu gibt. Natürlich der nächste Weg Internet, na, dass man alle möglichen Internetseiten befragt. Und dort kommt man dann relativ schnell auf dieses Netzwerk. Und die Internetseite von dem Netzwerk der neuroendokrinen Tumore ist sehr gut aufgebaut, sehr übersichtlich, sehr detailliert, mit vielen medizinischen fundierten Informationen. Und man hat auch die Möglichkeit, wenn man sagt, so, ich muss jetzt darüber reden, dass man dort anruft und man tatsächlich seine Diagnose, seinen Stand der Erkrankung und so weiter detailliert schildern kann. Und entweder Sie haben dort schon jemanden, der einen dort so die ersten Fragen beantworten kann, oder Sie geben die Möglichkeit, sich mit anderen Ärzten zu vernetzen. Wo kann man in welcher Klinik in Deutschland Informationen bekommen? Welcher Arzt kann dir helfen? Welche Klinik hat ein Zentrum für neuroendokrine Tumore und so weiter? Und hatte mich dann dort angemeldet, was ich auch ganz toll finde. Die haben viermal im Jahr eine Zeitschrift, die sie den Mitgliedern schicken. Und diese Zeitschrift, ja, finde ich sehr herausfordernd, weil sie schon sehr medizinisch geschrieben. Da es eben kaum Informationen gibt, nutzt das Netzwerk dieses Mittel, dass man sagt, okay, einerseits informieren sie so von Betroffenen, so ganz übersichtlich. Und dann haben sie auch teilweise Artikel, die von Ärzten verfasst werden. Und was ich auch spannend fand durch dieses Netzwerk, dass man erkannt hat, es gibt noch andere Leute damit und es gibt so viele verschiedene andere Sorten und keinem hilft eine spezielle Behandlung, die man auf alles rüberschütten kann. Oh nein, das ist alles einzeln auf einen speziell abgestimmt. Und es gibt noch viel, viel, viel schlimmer Erwischte wie einen selber. Und dann ist man froh, dass einen das nur in der Hinsicht ereilt hat und guckt, okay, was kann man tun, damit diese Krankheit mehr in den Fokus kommt? Warum gibt es so wenig Studien zu dieser Erkrankung? Warum gibt es so wenig Möglichkeiten einer Chemo? Warum gibt es so wenig Ärzte, die einen aufklären darüber, was man da hat? Warum wird im Studium nicht mehr auf seltene Erkrankungen eingegangen, dass die Ärzte dort mehr Bescheid wissen, gerade wenn man in diese Richtung dann hinterher arbeitet? Und das versucht dieses Netzwerk zu forcieren, dass dort die Leute zusammengebracht werden, unterschiedlichste Studien neu aufgesetzt werden.
Du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, die weiteren Gleichbetroffenen, ne? Also die Rolle von Selbsthilfe und Austausch mit anderen Betroffenen. Was bedeutet es für dich persönlich, dich mit anderen Betroffenen austauschen zu können?
Ich finde es gut, dass man erstmal eine Sichtbarkeit der Krankheit hat. Man sieht, man steht nicht alleine da, sondern es gibt tatsächlich noch mehr, die betroffen sind von dieser Erkrankung. Und man kriegt mehr Informationen, weil jeder weiß so einen kleinen Teil. A, durch eigenes Erleben, was wie bei ihm das abgelaufen ist, wie Medikamente gewirkt haben, wie der Ablauf ist und. Und die andere Variante finde ich, man sieht, wie Menschen damit leben lernen und wie lange sie damit schon leben, mit welchen Einschränkungen, aber trotzdem mit wie viel Freude und mit wie viel Lebenswillen auch.
Und was hat es für dich persönlich emotional vielleicht auch oder im Umgang mit der Erkrankung geändert, seit du Teil dieses Netzwerks und im Austausch mit Gleichbetroffenen bist?
Na, für mich hat es tatsächlich den Ausschlag gegeben, dass ich sage, ich werde mich dort mit einbringen. Weil ich schon sehe, wie viel es den Leuten bedeutet, dass man zusammengebracht wird. Weil ich es auch gut finde, dass Ärzte immer mit involviert werden. Es diese Regionalgruppentreffen, der überregionale Tumortag, Wie wichtig ist, dass die Ärzte mit dabei sind, Informationen geben können. Und für die Ärzte selber ist es auch sehr informativ, weil sie dann halt von Fällen erfahren, die bei ihnen noch gar nicht so aufgeschlagen sind. Mhm. Und vielleicht auch so, dass man in so eine Ruhe kommt. Dass man sagt, okay, man kann damit leben. Langsam kommt man in eine Ruhe durch Informationen, durch Austausch mit anderen Betroffenen, durch Austausch mit Ärzten und für mich auch tatsächlich mit dem eigenen Einbringen, mit dem Bewegen können, dass dort mehr passiert.
Wenn man ja eh schon eigentlich keine Kraft hat, was ist es, was dir Kraft gibt und trotzdem die Gruppen zu besuchen, dich zu informieren, diese Ärztemarathons durchzustehen?
Der Lebenswille und die Freude am Leben. Also egal, was mich hier so erwischt, aber trotzdem macht das Leben ja total Spaß. Und ich sage immer, wenn ich mich jetzt vergrabe und sage, ja, ich habe eine seltene Erkrankung, oh Gott, und jetzt bleibe ich nur noch auf dem Sofa, dann hat die Krankheit gewonnen, sage ich immer. Sage ich immer, ich lebe mit der Krankheit und das so gut, wie es irgendwie geht. Und jeden Tag genieße ich. Und wenn es nur ein Stück Schokolade ist. Jeden Tag muss ein was Schönes sein. Man muss das Leben genießen. Und wenn es einem nochmal geschenkt wird, dann umso mehr. Hm. Tatsächlich.
Du hast ja am Anfang davon erzählt, ne, dass es diese Unsicherheit, dass es schwer war, damit umzugehen und auch so eine gewisse Art von Hilflosigkeit. Das erleben ja viele Betroffene, die gerade eine Diagnose bekommen haben. Ja. Was würdest du diesen Menschen heute sagen?
Informiert euch. Versucht, fundierte Informationen zu finden. Und da sind Selbsthilfegruppen Gold wert. Sie werden ja von Menschen gegründet, die genau davon betroffen sind. Und dort sind fundierte Informationen, dort sind Hilfen, dort erfährt man Verständnis in dem Rahmen, wie man es selber braucht. Der eine mehr und der andere weniger. Aber dort befindet man sich nicht in so einem schwammigen Nichtwissenbereich, sondern tatsächlich mit klaren Antworten. Und das, finde ich, hilft, wenn man weiß, mit was man es zu tun hat, tatsächlich.
Sabine, danke für die sehr persönlichen Einblicke in deinen Weg mit der Selbsthilfe. Ich würde dir jetzt gerne noch eine letzte Frage stellen. Wenn du auf die letzten 3 Jahre zurückschaust und auf deinen Weg in und mit der Selbsthilfe schaust, wenn du darüber ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte dieses?
Ohne geht es nicht, wäre mein Titel tatsächlich. Ohne Selbsthilfe steht man das nicht durch. Mhm. Ja, ohne geht es nicht. Ja.
Ein sehr kraftvoller und schöner Abschluss, würde ich sagen. Sabine, danke, dass du heute bei uns warst und so berührend deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Gerne, ganz lieb, dass ich hier sein durfte und einfach mal von diesen seltenen Erkrankungen berichten durfte. Dankeschön euch.
Sabine hat uns gezeigt, wie es ist, selbst von einer Erkrankung betroffen zu sein, welche Herausforderungen der Alltag mit sich bringt, wie wichtig Informationen sind und welche Rolle der Austausch mit Gleichbetroffenen spielen kann. Seltene Erkrankungen betreffen jedoch nicht nur die Menschen, die mit dieser Diagnose leben. Auch Familien und Angehörige stehen vor besonderen Herausforderungen, wenn ein Kind oder ein nahestehender Mensch betroffen ist. Und darüber sprechen wir jetzt mit Maria. Sie ist Angehörige und Vorstandsvorsitzende beim Förderverein Glukosetransporterdefekt. Ihr Kind lebt mit einem Glut-1-Defekt, einer seltenen Stoffwechselerkrankung, die den Alltag der ganzen Familie prägt. Maria, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir über den Alltag mit der Erkrankung sprechen, möchte ich zunächst zurückgehen zu dem Moment, in dem alles begann. Wann und wie hast du die Diagnose deines Kindes damals erlebt?
Wir haben Zwillinge und als sie zur Welt gekommen sind, war alles ganz augenscheinlich normal und sie haben sich entwickelt und so mit 4 Monaten merkte ich, okay, das eine Kind entwickelt sich irgendwie anders als das andere Kind und irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein und dann sind wir zum Arzt gegangen und ich meine, ja, einer ist langsam, der andere ist schneller, machen sich keine Sorgen. Nach 10 Wochen Physiotherapie merkte dann die Ärztin aber, okay, dann geht doch mal bitte zum Kinderneurologen. Das war so der erste Schlag, weil man dachte, okay, Neurologe, das hat irgendwas mit Gehirn zu tun, das klingt ernst. Und dann sind wir auf die Suche gegangen. Es hat über ein halbes Jahr gedauert, bis wir einen Termin bekommen haben im sogenannten SPZ, also Sozialpädiatrisches Zentrum. Und zwischenzeitlich hat sie sich halt leider nicht wirklich weiterentwickelt, hat dann auch noch einen epileptischen Anfall gehabt im Urlaub. Und dann hatten wir aber endlich den Termin im SPZ und dann ging eben die Diagnosesuche los. Es hat sich auch alles nochmal gezögert. Beim Glukosetransporterdefekt ist sozusagen die Untersuchung der Wahlen Lumbalpunktion. Und das hatte ich dann über andere Familien, glaube ich, auch schon wieder herausbekommen, dass es irgendwie sinnvoll ist, so eine Untersuchung zu machen, wenn man nicht weiß, was das Problem ist. Und hat dann halt den Ärzten gesagt, dass es doch gut wäre, das zu machen. Und die haben sich erst ein bisschen gesträubt und haben dann aber gesagt, wir machen das. Und das war eine gute Entscheidung, weil dann sozusagen die Diagnose bestätigt werden konnte. Also sie war dann 1 Jahr und 8 Monate. Und das ist für eine seltene Erkrankung eine ziemlich schnelle Diagnosestellung. Nichtsdestotrotz war das in dem Moment, als sie das mitteilen, ich kann mich an den Moment halt sehr gut erinnern. Wir waren eben dort in der Klinik, waren in einem ganz kleinen Raum. Mein Mann, ich glaube, meine Mutter war auch noch dabei. Also dieser Raum war mega voll. Ärzte, Psychologen und so weiter. Und sie saßen da und guckten ganz traurig. Ich meine, ja, wir müssen Ihnen jetzt leider sagen, Ihre Tochter hat eine seltene Stoffwechselerkrankung, Glukosetransporterdefekt. Aber Sie können was tun. Sie können eine ketogene Ernährungstherapie durchführen. Und ich fing an zu lächeln und sie haben sich irritiert angeguckt und meinen, haben Sie verstanden, was wir gesagt haben? Und ich gesagt, ja, Sie haben das gesagt, was ich schon dachte, nämlich, dass sie einen Gendefekt hat, weil alle Untersuchungen vorher waren unauffällig. Aber Sie haben gesagt, ich kann was tun. Ich kann kochen. Ich kann kochen, dass es meiner Tochter besser geht. Und so fing unsere Reise dann quasi mit der Diagnose an.
Wow, ich habe gerade wirklich richtig Gänsehaut, weil da gerade wirklich keine Spur von Trauer oder Schwere oder so ist, sondern wirklich ganz viel Zuversicht und Hoffnung, oder?
Ja, also es gibt natürlich immer wieder Momente, es wäre gelogen zu sagen, dass es nie den Moment gab von Trauer und den gibt es auch heute noch, sie ist jetzt 9 Jahre alt und wenn man eine Werbung sieht, wo ein kleines Mädchen lachend über eine Wiese läuft, rennt, hüpft, dann kommen einem schon manchmal die Tränen, weil man weiß, das wird bei ihr wahrscheinlich nie so der Fall sein. Aber ich habe recht schnell für mich einfach versucht zu differenzieren, was ist das, was ich ändern kann und was ist das, was ich nicht ändern kann. Und ihre Gene kann ich nicht ändern, die sind, wie sie sind. Aber ich kann halt versuchen, damit umzugehen, mit dem Schicksal, was uns sozusagen bereitgelegt wurde. Es klingt so negativ, deswegen mag ich das Wort nicht.
Wenn deine erste Reaktion eigentlich ja war, ah, ich kann was tun, wie ist es denn danach weitergegangen? Wie waren die ersten Wochen, Monate nach der Diagnose dann im Verlauf?
Wir mussten sie dann, wie gesagt, umstellen auf diese ketogene Ernährungstherapie. Das ist auch im Krankenhaus erfolgt, auch direkt danach die Woche. Genau, da wurde uns halt gezeigt, wie man das umsetzt und wie man das berechnet. Ich weiß gar nicht, ob ich noch im Krankenhaus die Info zur Selbsthilfe bekommen habe oder 3 Tage später. Jedenfalls habe ich recht schnell sozusagen Kontakt dort gesucht, weil auch schon auf dem Weg zur Diagnose ich festgestellt habe, dass die Sachen, nach denen ich dann fragen muss, eigentlich ich immer von anderen Eltern bekommen habe oder aus Foren oder wie auch immer. Was gar nicht böse ist von den Ärzten, glaube ich, sondern die einfach ja auch in ihrem Arbeitsspektrum schon drin sind und manchmal vielleicht auch gar nicht verstehen, dass man selber gar nicht um die richtigen Fragen stellen zu können, braucht man das richtige Wording und das lernt man in der Regel von anderen Betroffenen oder Eltern oder wie auch immer. Ich habe mich dann an die Selbsthilfe gewandt und also an den Förderverein und das war kurz vor Pfingsten und es hieß, ja, wir haben ein großes Familientreffen, wollt ihr nicht noch kommen? Und wir so, oh ja, das ist jetzt ein bisschen sehr viel auf einmal, wir gucken uns das nächstes Jahr mal an. Aber wir haben direkt auch eine Telefonnummer bekommen von einer Familie, die auch glücklicherweise in Berlin ist, weil das kommt ja auch erschwerend hinzu bei seltenen Erkrankungen. Selbst wenn es schon einen Selbsthilfeverein gibt, so wie bei uns, ist der in der Regel halt bundesweit aufgestellt. Das heißt, man hat nicht unbedingt um die Ecke jemanden, mit dem man sich mal persönlich austauschen kann. Und so sind wir gestartet.
Also seid ihr ziemlich schnell auf Selbsthilfe und auf Unterstützung durch Selbsthilfe unter anderem gestoßen. Auf Selbsthilfe komme ich später auch auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Gab es denn neben dem, dass ja, es bundesweit aufgestellt ist, noch andere Hürden oder Unsicherheiten?
Also es fängt schon an bei dieser ketogenen Ernährungstherapie. Also man weiß, dass es bei dieser Stoffwechselerkrankung die Therapie der Wahl ist. Sie wirkt aber nicht bei allen gleich und man weiß nicht unbedingt, warum sie nicht bei allen gleich wirkt. Und für diese Ernährungstherapie braucht man halt bestimmte Nahrungsmittel beispielsweise. Dann haben wir halt Probleme bei der Durchführung beziehungsweise bei der Übernahme durch die Krankenkassen. Und bei seltenen Erkrankungen ist es natürlich immer schwierig, sich für sowas einzusetzen, weil man halt wenig Studienteilnehmer hat, weil man halt einfach wenig Erkrankte hat. Bei Kindern sowieso nochmal schwieriger, weil Kinder und Studien ist keine gute Kombination. Also man weiß auch nicht so richtig, wohin der Weg geht, ne? Also es gibt natürlich schon ein paar ältere Kinder und auch schon ein paar junge Erwachsene, die die Erkrankung haben, auch international. Das heißt, man kann eine Idee davon bekommen, wohin die Reise gehen wird. Jetzt nach fast 8 Jahren mit der Erkrankung und nachdem ich eben auch im Vorstand ja recht viele Familien kenne, weiß man es eigentlich nicht. Und das hat sowohl seine positiven als auch seine negativen Seiten. Also zum einen haben die Ärzte bei uns zumindest sich sehr zurückgehalten mit Prognosen, weshalb die Hoffnung als letztes stirbt. Andererseits ist es manchmal vielleicht auch besser, worauf man sich ungefähr einstellt, weil wenn man vorher nie mit einem Menschen mit Behinderung zu tun hatte und dann auf einmal einen Menschen mit Behinderung zu Hause hat und weiß, dass die Welt da draußen nicht unbedingt auf Menschen mit Behinderung vorbereitet ist, dann ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, sich damit selbst emotional auch mal auseinanderzusetzen. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man schon eine Idee davon hat, wohin die Reise vielleicht gehen könnte. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung bei seltenen Erkrankungen, dass man denkt, es gibt so ein Symptom und die passen dann irgendwie alle zusammen, aber dann kommt ein zweiter um die Ecke mit derselben Erkrankung und ist ganz anders und die Forschung fängt wieder von vorne an. Und ja, die Forschung ist jetzt auch nicht unbedingt, also ich glaube, ich interessierter daran, an Krebs zu forschen als an seltenen Erkrankungen, weil am Ende ist es halt alles ein Wirtschaftssystem.
Hm. Du bezeichnest dich ja selbst nicht nur als Angehörige, sondern auch als Betroffene, weil es euch ja als Familie im Gesamten auch betrifft. Wie sieht es ganz konkret im Alltag aus? Was hat sich verändert?
Genau. Also Kochen, ganz klar, ist bei uns einfach ein großes Thema, ne? Also man muss sich überhaupt erstmal damit beschäftigen, wo sind denn eigentlich Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette drin? Das wusste ich vorher nicht oder habe mich damit nicht beschäftigt intensiv. Es führt ganz konkret dazu, dass wir deutlich eingeschränkt sind in unserer Spontanität, ne? Also wir können nicht einfach mal so ins Restaurant gehen, wir können nicht in Hotels übernachten. Bei Geburtstagsfeiern, das ist auch schwierig. Man muss halt immer dran denken, dann entweder was Eigenes mit zu essen mitzubringen. Ich meine, jetzt in unserem Freundeskreis haben wir Glück, wir werden trotzdem eingeladen. Aber ich habe auch schon andere Geschichten gehört, dass man dann halt eher vielleicht auch gemieden wird, wenn das Kind dabei ist, weil man halt Angst hat einfach, ne, dann dem Kind auch was Falsches zu geben oder eben nicht aufgepasst zu haben. Das schränkt natürlich nicht nur das Kind ein, sondern auch uns als Familie insgesamt. Ihre Erkrankung äußert sich bei ihr ganz speziell darin, dass sie halt kognitiv und motorisch eingeschränkt ist und eben auch sprachlich Schwierigkeiten hat und auch Epilepsie. Das führt halt dazu, dass vor allen Dingen auch ihr Bruder, der ja auch ein Angehöriger ist, also wenn wir in Urlaub fahren, dann können wir halt nicht alles machen, ne? Also wir können halt nicht wandern gehen, wir können halt nicht in den Aquapark gehen und also diese ganzen, insbesondere, es gibt so Familienratgeber, wo dann immer steht, wie man mit möglichst wenig Geld seinen Urlaub mit seinen Kindern verbringen kann oder seine Freizeit, also die Hälfte davon können wir bei uns streichen, so, es funktioniert halt einfach nicht und selbst wenn es dann mal barrierefrei ist, dann ist es auch oft noch verbesserungswürdig. So. Hm. Genau, und das schränkt halt schon sehr ein. Und ansonsten schränkt es natürlich einfach ein, dass man halt einfach mehr Anträge schreiben muss. Also ich habe ja den Vergleich, ich habe ja ein Kind ohne und ein Kind mit Behinderung. Und gerade bei den seltenen Erkrankungen muss man oft auch noch mal mehr erklären, als wenn es jetzt eine, das klingt blöd, aber eine Behinderung ist, die auch alltäglich bekannt ist sozusagen, wenn man dann wieder erklären muss, warum ist dieser Bedarf da, ist der wirklich da und man muss sich halt immer wieder erklären und immer wieder neue Tests auch mit dem Kind machen und das ist natürlich einfach sehr, sehr zeitaufwendig.
Die seltene Erkrankung betrifft ja nicht nur den organisatorischen Alltag, sondern auch die Gefühle und das soziale Umfeld. Vorhin hast du ja schon gesagt, dass es auch Momente gibt von Trauer. Bei dem, was ich jetzt gerade gehört habe, habe ich so gedacht, boah, ist das nicht auch total frustrierend? Also was für Gefühle tauchen noch auf neben der Trauer?
Naja, also Wut ist schon oft dabei, aber eher Wut aufs System. Also nicht Wut auf die Situation und nicht Wut darauf, dass diese Erkrankung da ist, sondern eher, dass es einem so schwer gemacht wird, die Rechte oder den Anspruch, den man eben hat aufgrund der Situation, dass das nicht umgesetzt wird. Ich weiß nicht, es ist immer ein Mix aus Gefühlen und als die Kinder 1 Jahr alt wurden, hat man hier von so einer Babyzeitschrift kriegt man dann irgendwie so herzlichen Glückwunsch, ihre Kinder sind ein Jahr geworden und ihre Kinder können jetzt das, das und das. Und ich habe einfach aufgehört, diese Sachen zu abonnieren. Hm. Weil mein Kind kann das alles nicht. Mein Kind ist jetzt 9 und kann das immer noch nicht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil mein Kind kann andere Sachen. Und sich davon sozusagen so ein bisschen zu lösen, ist, glaube ich, einfach total wichtig. Emotional. Also es ist auch ganz viel Freude dabei, weil ich meine, die Fortschritte, die sie dann hat, die nimmt man natürlich ganz anders und ganz intensiv wahr, als bei einem altersgerecht entwickelten Kind, was halt innerhalb eines Jahres enorme, rasante Fortschritte macht. Ne? Also auch das ist schon durchaus dabei. Ja, und Frustration ist halt immer dann dabei, wenn man halt versucht, Dinge zu verändern und wie es immer in der Politik heißt, dass es dicke Bretter zu bohren gibt und man das Gefühl hat, sie werden gerade noch dicker auf einmal wieder, weil sich die politische Lage ändert und so.
Wie reagieren denn Freunde, Familie, Ärzte auf die Situation und wie geht ihr damit um?
Also als wir noch nicht wussten, was es ist, kam natürlich, also und absehbar war, dass das vielleicht irgendwas ist, gab es tatsächlich noch gemischte Reaktionen von Freunden oder Bekannten. Also eher im Sinne, selbst nicht so drüber nachdenken, so von wegen, ich könnte das ja nie, ein behindertes Kind pflegen oder so. Was im Nachgang betrachtet einen schon auch sehr geschmerzt hat, als einem das so gesagt wurde, weil man dachte, ist ja nicht so, dass man die Wahl hat. Aber jetzt, seitdem es die Diagnose gibt und wir uns da auch reingefuchst haben und auch irgendwie unseren Alltag haben, ist es für uns normal halt, ne? Was auch immer normal ist, aber wir haben durchaus weiterhin unsere Freunde, unseren Freundeskreis, die auch mit Sarah ganz normal umgehen, sind auch mit denen gemeinsam im Urlaub gewesen, wo man sich dann vorher abstimmt, was wird gekocht, also auch da, ne, für uns war es wichtig, dass wir das einfach vorher wissen, damit wir wissen, was wir alles mitnehmen müssen und das war gar kein Problem. Insofern sind wir da tatsächlich zum Glück ganz gut aufgestellt. Genau, und die Ärzte, ja, also wir sind in Berlin betreut und aber eben auch es gibt zum Glück auch einen Spezialisten in Deutschland, wo wir dann halt auch einmal im Jahr hinfahren und ja, ich glaube, dass wir dadurch, dass wir auch in dem Selbsthilfeverein sind, sind wir natürlich schon sehr gut informiert auch immer über Dinge und ich glaube, das fällt den Ärzten dann schon auch leichter, mit uns über bestimmte Dinge zu sprechen. Ist manchmal aber auch ein bisschen schwierig, weil man dann manchmal würde man sich ein bisschen mehr Informationen wünschen, nicht nur von den anderen Eltern, sondern auch von den Ärzten.
Ja, was bedeutet das für euch, da so angebunden zu sein, Unterstützung zu bekommen in so einem großen Netzwerk?
Zeitersparnis, große Zeitersparnis, genau, also wir haben einmal im Jahr haben wir dieses Familientreffen, das ist natürlich auch sehr schön, einfach für die ganze Familie, auch für die nicht betroffenen Geschwister tatsächlich, weil die nämlich auch sehen, okay, mein Geschwisterkind ist nicht alleine, es gibt noch mehr, die dieselbe Erkrankung haben und die dieses andere Essen essen müssen und so. Also das macht schon was mit der ganzen Familie und dort gibt es auch immer wieder Momente, wo man eben auch in der Mütterrunde zum Beispiel sich emotional einfach mal austauschen kann, wo dann auch die große Taschentuchpackung auf dem Tisch steht und man einfach mal alles rauslassen kann und eben nicht erklären muss vorher. So, das ist schon viel wert. Ich persönlich nutze sie tatsächlich eher so für den Informationsaustausch, also vor allen Dingen auch neue Rezepte, wo gibt es neue Produkte, die unsere Kinder essen dürfen, weiß ich nicht, was gibt es Veränderungen beim Pflegegrad oder, das sind ja so viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, also die Erkrankung ist ja das eine, aber die aufgrund der Auswirkungen der Erkrankung muss man sich mit Pflegekassen auskennen, mit Schwerbehindertenausweisen auskennen, mit inklusivem Schulrecht auskennen, also es sind einfach so viele Themen, mit denen man sich irgendwie auskennen muss, da macht die Erkrankung manchmal nur so einen kleinen Teil.
Kannst du dich an dein erstes Treffen erinnern?
Ja, sehr gut. Und das war sehr, sehr gemischt von den Gefühlen, weil bei dem Treffen tatsächlich recht viele von den älteren Kindern schon dabei waren, die sehr stark betroffen sind. Das heißt, also einen Rollstuhl nutzen, schlecht sprechen können, kognitiv stark eingeschränkt sind. Und das war, ich glaube, das erste Mal, dass ich Menschen mit Behinderungen gesehen habe. Also bewusst irgendwie, ne? Und dann ja auch mit einer anderen Brille nochmal, wenn man dann dachte, okay, das ist eventuell das, was uns erwartet. Das war ein bisschen schockierend, muss ich sagen. Ich hatte auch ein bisschen Berührungsängste. Und habe aber gleichzeitig mittlerweile gelernt, naja, also wenn jemand nicht so gut antworten kann oder ich das Gefühl habe, er versteht mich nicht, daher dann mache ich es halt wie im Urlaub auf dem türkischen Basar, dann rede ich halt langsamer, schneller, mit Händen, mit Füßen. Er wird mir schon sagen, wann er mich verstanden hat und wann nicht. Und deswegen sind die Berührungsängste sind jetzt eigentlich fast komplett weg. Aber das war schon ein bisschen, naja, eben mal so einen Ausblick zu erhalten. Gleichzeitig hat man halt auch auf viele Eltern getroffen, die das ja dann schon länger gemacht haben, insbesondere diese Ernährung, die halt auch sehr einschneidend ist einfach und konnte sich da halt austauschen und wie gesagt, dieses nicht erklären müssen, sondern alle wussten schon, also auch den Diagnoseweg. Klar tauscht man sich aus und erzählt, was alles schiefgegangen ist und dass das auch hätte viel schneller gefunden werden können, wenn das und das gemacht worden wäre. Aber die Geschichten gleichen sich alle. Also alle erzählen das Gleiche. Bei allen gibt es irgendwas, wo der Arzt nicht aufgepasst hat, das Blut verloren gegangen ist vorm Labor oder wie auch immer. Also und am Ende, gerade bei seltenen Erkrankungen, war es halt dann oft so, dass einfach Zufälle dazu geführt haben, dass der Arzt jetzt zufällig diese Erkrankung kannte und deswegen die Diagnose gestellt werden konnte, schnell oder eben auch nicht.
Du hast ja gesagt, dass du das Netzwerk vor allem hauptsächlich nutzt für Informationsaustausch, für neue Ideen. Wie darüber hinaus erfährst du denn durch das Netzwerk oder Selbsthilfeangebote Unterstützung?
Im letzten Jahr haben wir wirklich was sehr Großes geschaffen, nämlich die Internetseite überarbeitet und haben da Informationen raufgenommen oder sind da so rangegangen, dass wir überlegt haben, wer ist denn unsere Zielgruppe? Und unsere Zielgruppe sind ja eben nicht nur Eltern von betroffenen Kindern, sondern wir wollen eigentlich auch wachsen zu einem Selbsthilfeverein, der für die Betroffenen auch ist. Also unsere Kinder werden jetzt groß, unsere Kinder sind jetzt jugendlich oder junge Erwachsene. Eigentlich möchten wir die gerne mit ins Boot holen und weg vom Elternverein. Und aber eben auch, wir haben mittlerweile einen Reiter, der nennt sich Für Helfende, wo es halt auch darum geht, mit anderen sozusagen in Kontakt zu treten und zu sagen, was, also aufzuklären über die Erkrankung, damit eben diese Berührungsängste auch nicht da sind. Das ist das, woran wir jetzt gerade viel gearbeitet haben. Es wäre schön, wenn wir auch Zeit hätten, Freizeiten zu machen. Also es gibt auch immer wieder diese Ideen, ist aber tatsächlich einfach schwierig umsetzbar, weil, wie gesagt, wir sind halt über die ganze Bundesrepublik verteilt. Und da ist es dann schwierig, zusammenzukommen, insbesondere weil wir ja einen Ort brauchen, wo man kochen muss. Hm. Deswegen ist dieses einmal im Jahr das Familientreffen und da machen wir schon auch, also da tauschen wir uns nicht nur aus, da gehen wir auch zusammen inklusiv klettern, haben wir eine ganz tolle Kletterhalle gefunden oder machen zusammen. Qigong hat neulich ein Mitglied von uns sozusagen angeboten oder Tischtennisturniere oder sowas, ne? Aber das findet tatsächlich, ist wirklich begrenzt auf dieses Familientreffen, weil mehr können wir einfach nicht nebenbei leisten, das schaffen wir nicht.
Viele Familien stehen ja am Anfang vor ähnlichen Fragen und Unsicherheiten. Hast du Tipps, die du anderen Angehörigen geben würdest, die gerade die Diagnose erhalten haben?
Wendet euch an die Selbsthilfe. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die da wichtig sind. Es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wie man selber gestrickt ist. Ich glaube, der Austausch mit anderen Betroffenen ist immer gut. Es muss aber auch nicht immer direkt die Selbsthilfe sein. Wir sind regelmäßig zu Reha gefahren und haben da einfach auch andere Eltern kennengelernt, deren Kinder andere Erkrankungen haben, aber wo die Auswirkungen einfach ähnlich sind und da ganz viele Tipps mitgenommen. Also ich glaube, der Austausch, den Austausch zu haben, ist einfach immer gut, weil man einfach schnell an Infos kommt. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, auch traurig zu sein und auch wütend zu sein. Genauso wichtig finde ich es aber auch eben zu gucken, was für eine Bereicherung habe ich denn jetzt eigentlich. Also ich meine, ganz ehrlich, die Leute, die ich jetzt so kennengelernt habe, auch von der Achse, da kommt ja dann auch nochmal jemand. Also ich freue mich jedes Jahr, wenn ich zur Mitgliederversammlung von der Achse fahren darf, weil ich da einfach auf andere engagierte Leute treffe, die genauso ticken wie ich, die genauso brennen für diese Themen. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Und das hätte ich nicht gehabt, wenn ich Sarah nicht gehabt hätte. Und deswegen ist es, finde ich, auch immer wichtig, einfach zu überlegen, okay, es ist jetzt, wie es ist, aber was nehme ich denn eigentlich mit aus dieser Situation? Und genau, für Leute, die direkt die Diagnose bekommen haben, naja, nicht aufgeben. Es geht weiter und ihr seid nicht allein. Ich glaube, ihr seid nicht allein.
Nun sind ja vielleicht nicht alle Angehörigen mit so einem positiven Mindset von Anfang an dabei und vielleicht haben viele nicht von Anfang an die Kraft. Was gibt dir denn persönlich Kraft, um mit den Herausforderungen mit der Erkrankung umzugehen?
Fahrradfahren. nee, tatsächlich. Für mich alleine zu sein und einfach etwas zu machen, wo ich nichts planen muss, wo ich nichts organisieren muss, wo ich mich einfach nur aufs Rad setze und eine Stunde in der Gegend hin und her fahre. Also man hat sowieso schon viel zu tun, aber wenn man halt ein Kind mit einer seltenen Erkrankung hat, dann hat man irgendwie noch mehr zu tun und man muss einfach aufpassen, dass man sich selbst nicht verliert. Und es ist niemandem geholfen, wenn man noch die fünfte Therapie macht, weil alle Therapeuten sagen, das ist total wichtig, dass man das alles macht. Ist es, aber es ist genauso wichtig, dass man selber nicht verloren geht an der Stelle und dass man eben, und wenn man am Anfang die Kraft nicht hat, dann muss man erstmal gucken, wie man selber die Kraft findet, weil erst dann kann man tatsächlich auch helfen und auch erst dann kann man seinem Kind helfen. Weil dem eigenen Kind ist auch nicht geholfen, wenn man selber daran zerbricht.
Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, würde ich dich gerne nochmal fragen, gibt es noch irgendwas, was noch nicht gesagt ist, was dir wichtig ist, den Zuhörenden mitzuteilen?
Organisiert euch. Ich habe zu Hause an meinem Computer ein kleines Bild hängen mit so ganz vielen kleinen Fischen und die haben sich formatiert zu einem großen Fisch und fressen den großen Hai auf. Ich liebe dieses Bild einfach, weil ich glaube, gerade in schwierigen Situationen, und da kann es die Diagnosestellung einer seltenen Erkrankung sein, aber es kann auch alles andere sein, was einen irgendwie schwer trifft im Leben, fühlt man sich wahrscheinlich erstmal irgendwie einsam und verloren und vielleicht auch ohnmächtig. Aber es gibt immer irgendwie eine Lösung. Ich glaube da wirklich fest dran. Es gibt immer irgendwie eine Lösung und wenn man sich eben mit anderen zusammentut, dann wird es einfach auch leichter, diese Lösung zu finden. Und man muss da, glaube ich, keine Angst vor haben oder sich irgendwie schlecht fühlen. Genau, vielleicht ein Gedanke noch, weil ich habe heute quasi mal in einen Podcast von euch reingehört. Da hat ein junger Mann erzählt, dass seine Eltern in der Selbsthilfe waren und für ihn das ja immer so ein bisschen, das wollte er nicht so gerne erzählen, dass seine Eltern in der Selbsthilfe sind. Und das ist natürlich auch was mir, also ich glaube, dass Sarahs Bruder das nicht unangenehm wäre, zu erzählen, dass seine Mama in der Selbsthilfe ist. Und das ist auch was mir einfach wichtig ist, auch dieses Image ein bisschen rauszuholen.
Da waren jetzt schon so viele schöne, tolle, inspirierende Botschaften dabei. Du hast ja sehr schnell zur Selbsthilfe gefunden und bist ja schon sehr lange dabei. Wenn du über deinen Weg mit der Selbsthilfe ein Buch schreiben würdest oder einen Aufsatz, welchen Titel hätte dieses?
Du bist nicht allein, wahrscheinlich. Oder organisiert euch.
Maria, danke, dass du heute bei uns warst und deine wertvollen Erfahrungen mit uns geteilt hast.
Sehr gern. Vielen Dank.
Ja, Maria hat uns ja jetzt gezeigt, wie Familien den Alltag mit einer seltenen Erkrankung meistern und wie wichtig der Austausch mit anderen Betroffenen auch da ist. Doch nicht alle Fragen lassen sich nur aus Erfahrung beantworten. Viele Betroffene und Angehörige suchen zusätzlich verlässliche Informationen, Orientierung und professionelle Unterstützung. Darum spreche ich jetzt mit Nicole Haider von der Allianz chronisch seltener Erkrankungen. Nicole, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du begleitest die ACCSE e.V., also das ist die Kurzform für Allianz chronisch seltener Erkrankungen. Du begleitest da Menschen mit seltenen Erkrankungen und ihren Familien sowohl in der Selbsthilfe als auch bei Fragen rund um Vernetzung und Orientierung.
Also bei uns melden sich ganz unterschiedliche Personen. Also das kann einmal sein, dass sich Personen melden, bei denen die Diagnose noch unklar ist. Das können Personen sein, bei denen eine seltene Erkrankung festgestellt wurde. Das sind Personen, die Therapiefragen haben, die auf der Suche sind nach Ärzten, die auf der Suche sind überhaupt erstmal nach Selbsthilfeorganisationen. Und das macht auch die Gemeinschaft der Seltenen, glaube ich, so ein bisschen besonders und hat da nochmal auch die Selbsthilfe einen etwas größeren Stellenwert, weil aufgrund der Seltenheit die krankheitsspezifische Expertise häufig bei den Selbsthilfeorganisationen zu finden ist.
Genau, du hast jetzt in der Regel eher von Betroffenen beziehungsweise perspektivisch Betroffenen gesprochen. Kommen denn auch Angehörige zu euch in die Beratung?
Bei uns kommen in der Tat auch Angehörige, Freundinnen, Großeltern, Mütter, Väter. Alles, was an Verwandtschaft sozusagen da ist, Freundeskreis, der sich meldet. Und was für uns erfreulich ist, auch in den letzten Jahren, sind es tatsächlich auch Organisationen, die sich auch bei uns melden. Also ganz unterschiedlicher Form. Das können Erzieher in Kindergärten sein, das sind teilweise auch Pflegepersonen, die sich bei uns melden, die einen Menschen mit einer seltenen Erkrankung versorgen und auch dann nach krankheitsspezifischer Expertise suchen, weil sie das erste Mal überhaupt von einem Syndrom zum Beispiel oder überhaupt einer seltenen Erkrankung gehört haben. Und dann versuchen wir aufgrund unserer Expertise sozusagen an unsere Mitgliedsorganisationen weiterzuleiten oder an die entsprechenden Experten.
Über die Verweisberatung hinaus, was können Ratsuchende von eurer Beratung erwarten? Worum geht es da genau in der Beratung?
Das ist sehr individuell. Also wir gucken immer, wo ist der Ratsuchende oder wo befindet sich die ratsuchende Person jetzt gerade mit seiner individuellen Fragestellung. Also bei uns gibt es auch keine Pauschalantworten an Ratsuchende, sondern wir versuchen immer zu ergründen, um was geht es ihm ganz oder ihr ganz konkret, damit wir dann auch entsprechend gut weiterleiten können. Also wenn es um eine Person geht, wo eine seltene Erkrankung festgestellt wurde und sie kommunizieren, dass sie eben auf der Suche sind nach einer Selbsthilfeorganisation, dann suchen wir innerhalb unserer Mitgliedschaft. Und wenn wir da tatsächlich niemanden finden, auch außerhalb unserer Mitgliedschaft, teilweise auch im europäischen Raum, oder auch sogar manchmal international, wenn es eben sich um sehr, sehr seltene Erkrankungen handelt. Also das Netzwerk der Seltenen ist weltweit gespannt, so kann man das sagen.
Ist das dann sozusagen das Hauptanliegen in der Beratung, dass Menschen Selbsthilfeorganisationen zu ihrer Erkrankung suchen?
Ja, würde ich schon sagen. Unsere Beratung wird auch immer evaluiert, also es wird jährlich geguckt, wie sind denn so die Top 3, Top 5 und da kann man in der Tat sagen, die meisten suchen tatsächlich nach Selbsthilfeorganisationen und dann im Anschluss natürlich immer an entsprechende medizinische Expertise.
Viele hören ja vielleicht auch Beratung und verbinden das vielleicht auch mit irgendwie medizinischer Expertise, aber eure Beratung beinhaltet das ja nicht. Wie vermittelt ihr denn passende Informationen und Kontakte, ohne individuelle medizinische Beratung zu geben?
Wenn es krankheitsspezifische Expertise ist, die sozusagen von den Ratsuchenden eingefordert wird, verweisen wir in der Tat an unsere Mitgliedsorganisation. Wir haben ja über 140 Mitgliedsorganisationen mittlerweile. Und viele von unseren Mitgliedsorganisationen verfügen ja auch über einen wissenschaftlichen Beirat. Das heißt, auch da sind medizinische Experten in dem wissenschaftlichen Beirat integriert. Und mit denen gehen auch die Mitgliedsorganisationen dann in den Austausch, was ja vielen Ratsuchenden möglicherweise auch weiterhelfen kann.
Mhm. Ja. Das ist ja echt ein Wahnsinnsnetzwerk, so viele Organisationen, über die ihr Bescheid wisst.
Ja, es sind verdammt viele und darauf sind wir auch ganz stolz, dass sozusagen unsere Mitgliedsorganisationen da so einen großen Input eben auch liefern können. Ja, und sich da auch so sehr engagieren.
Wir haben in dieser Folge ja schon von Sabine und Maria gehört, wie wichtig der Austausch für Betroffene und Familien ist. Wie können denn Selbsthilfeorganisationen konkret helfen?
Also das kann ja einmal sein, dass es die Expertise ist zu einem medizinischen Experten. Aber ich glaube, was vielen Ratsuchenden schon hilft, ist erstmal den Austausch mit Gleichgesinnten oder Gleichbetroffenen. Also das ist, glaube ich, sowohl für Betroffene als auch für Familien mit beispielsweise betroffenen Kindern schon eine sehr wertvolle psychosoziale Ressource, weil sie sich dort aufgehoben fühlen, weil sie sich dort verstanden fühlen und weil sie sich dort endlich mal nicht erklären müssen. Denn man kann sich ja vorstellen, wenn die Diagnose einer seltenen Erkrankung getroffen wurde, und du gehst jetzt in die Welt hinaus und kommst zu deinem Arzt und erzählst, ich habe diese Diagnose gestellt bekommen, dann gucken dich die meisten Ärzte erstmal mit ganz großen Augen an und haben möglicherweise davon irgendwann im Studium vielleicht mal was gehört. Es kann aber auch sein, dass sie noch nie was davon gehört haben. Und das, was mir in all den Jahren, die ich jetzt in der Beratung arbeiten kann, immer wieder auffällt, ist, dass die meisten der Ratsuchenden sich in der Tat wie Bittsteller im System, sowohl im Gesundheits- als auch im Sozialsystem vorkommen. Sie müssen sich immer wieder erklären. Sie müssen immer wieder erläutern, was macht ihre Erkrankung? Welche Fähigkeiten und welche Fertigkeiten sind eingeschränkt aufgrund dieser Erkrankung? Wenn du das ständig machen musst, dich immer wieder erklären oder auch als Helikoptermutter oder Helikoptervater hingestellt wirst, obwohl du eigentlich nur das Beste für dein Kind möchtest, dann macht das auch psychisch was mit dir.
Ja.
Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass du eine Gemeinschaft hast, in der du dich gut austauschen kannst, ohne dich ständig rechtfertigen zu müssen.
Wie gut, dass es euch gibt. Also wirklich,
ja, das finde ich auch.
Wahnsinnige Ressource. Wenn man selber nicht weiterkommt, dann wendet man sich einfach an die Achse und die helfen weiter.
Ja. Also es gibt auch tatsächlich Ratsuchende, das weiß ich. Ich hatte mal einen Vater, der hat nach, weiß ich gar nicht, 10 Minuten hat er bitterlich angefangen zu weinen und hat gesagt, von wegen, Frau Heider, Sie sind die Erste, die mal zuhört und die mich mal ausreden lässt. Also auch sowas begegnet uns.
Was würdest du denn anderen Ratsuchenden empfehlen, die gerade erst die Diagnose einer seltenen Erkrankung bekommen haben, die jetzt vielleicht diese Folge hören?
Rufen Sie uns gerne an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Sie sind nicht allein.
Sabine und Maria haben ja beide erzählt, dass sie insbesondere am Anfang es sehr schwer hatten, verlässliche Informationen auch erstmal zu finden über ihre Erkrankung und wie es jetzt irgendwie weitergehen kann. Welche weiteren Hürden begegnen denn aus eurer Sicht Betroffenen und Familien bei der Suche nach Unterstützungsangeboten und Informationen?
Wenn es sich um eine seltene Erkrankung handelt, dann hat man die Implikation, dass es manchmal nicht nur einen Namen von dieser Erkrankung gibt. Es gibt auch Ratsuchende, die wenden sich einfach nur mit dem sogenannten Gennamen bei uns. Dann können wir bei uns in der Datenbank zwar nachgucken und dann findet man möglicherweise auch was, manchmal findet man aber auch nichts. Besonders spannend wird es, wenn es um Leistungen geht, die den Betroffenen zustehen und die sie in Anspruch nehmen möchten. Dann muss ja immer, wird ja immer gesagt, es muss eine Diagnose da sein. Das ist in Deutschland so organisiert. Das Problem ist aber, was machst du, wenn es darum geht, eine seltene Erkrankung zu haben mit einem Namen, die aber keiner kennt? Wo derjenige, der darüber entscheiden soll, gar nicht weiß, wo er gucken soll, damit er eine gute Entscheidung treffen soll für den Ratsuchenden. Dann kann das häufig dazu führen, dass Leistungen, obwohl sie zustehen, rein rechtlich, abgelehnt werden aufgrund von Nichtwissen. Das passiert im Gesundheitswesen ebenso wie im Sozialwesen. Das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, erfreulicherweise ist es in der Tat so, dass auch mittlerweile uns Organisationen anfragen. Unser Netzwerk wird sozusagen größer. Es wenden sich Versorgungsämter an uns. Es haben Pflegestützpunkte mit uns schon in Kontakt gestanden. Wir gehen eben auch nach außen, sensibilisieren für das Thema seltene Erkrankungen, geben Informationen raus, wo kann man verlässliche Informationen finden. Und das ist schon eine Herausforderung, da eben nicht aufs falsche Pferd zu setzen, um dann Informationen zu bekommen, die möglicherweise nicht so richtig sind. Und es ist auch immer die Frage, wir haben ja das Zeitalter von ChatGPT, Perplexity und Co. Das ist bei uns in der Beratung auch schon angekommen, dass wenn wir dann nachfragen, ja, wer hat denn die Diagnose gestellt, hatte ich selber schon in Beratungsanfrage, wo mir dann gesagt wurde, ja, das habe ich über ChatGPT gegoogelt. Davor würde ich gerne abraten, sowas zu tun. Das kann in manchen Fällen ja vielleicht hilfreich sein, aber das würde ich für diesen Bereich dann vielleicht doch nicht so in Erwägung ziehen.
Also ihr bietet ja Beratung an, ihr macht auch Öffentlichkeitsarbeit. Welche weiteren Angebote oder Materialien haben sich denn bisher besonders bewährt? Was bietet ihr noch an?
Also bei uns melden sich auch Menschen, zum Beispiel, wenn es um den Grad der Behinderung geht. Um einen Grad der Behinderung zu bekommen, muss ein Antrag gestellt werden. Hier in Berlin zum Beispiel beim Versorgungsamt. Über diesen Antrag entscheidet ein Mediziner. Wenn der sozusagen aber von der seltenen Erkrankung noch nie was gehört hat oder auch gar nicht weiß, wo er gucken kann, um Informationen dafür zu bekommen, dann fällt es natürlich schwer, dort eine Beurteilung zu geben. Auch die Anlagen, die er zur Verfügung hat, auch in denen sind nicht alle seltenen Erkrankungen drin gelistet. Und bei dem Grad der Behinderung geht es immer darum, zu gucken, welche Fähigkeits- und Fertigkeitseinschränkungen bestehen denn in den Aktivitäten des täglichen Lebens aufgrund einer Diagnose. Ja, und da haben wir zum Beispiel jetzt ein Informationsblatt für unsere Mitgliedsorganisationen, wo wir darüber aufklären, was ist denn mit Aktivitäten des täglichen Lebens konkret gemeint? Also sowas wie Mobilität. Kann ich beispielsweise eine Gabel festhalten oder fällt mir das schwer? Warum fällt mir das schwer? Dass die Ratsuchenden, die sich bei uns melden oder auch unsere Mitgliedsorganisationen das an ihre Mitglieder weitergeben können, dass sie sehr konkret versuchen können zu beschreiben, was denn tatsächlich die Einschränkungen durch die Erkrankung sind. Und ich glaube schon, dass das auch dabei helfen kann, zu verdeutlichen, welche Einschränkungen seltene Erkrankungen machen. Weil auch bei den seltenen Erkrankungen gibt es ja sehr sichtbare seltene Erkrankungen. Es gibt aber auch nicht sichtbare seltene Erkrankungen, wie das Beispiel von Maria, ne? Mhm. Das sieht man ja nicht unbedingt, dass da mit dem Stoffwechsel irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann gibt es wieder andere, wo es sehr prominent ist und wo man das möglicherweise auf den ersten Blick erkennen kann. Mhm. Und das impliziert natürlich auch immer eine Herausforderung.
Bevor ich meine letzte Frage stelle, würde ich dich gerne noch fragen, gibt es noch irgendwas, was du auf jeden Fall gern aussprechen möchtest, was andere wissen, hören sollten, was vielleicht noch nicht gesagt ist?
Ich würde mir wünschen, für die Zukunft mehr soziale Teilhabe und gelebte Inklusion. Also ich kann ja sagen, ich habe selber eine Tochter mit einer seltenen Stoffwechselerkrankung. Das heißt, ich habe das gesamte Prozedere, was manche Ratsuchende berichten bei uns in der Beratung, zum Teil sogar selbst erlebt. Und auch ich war die Helikoptermutter, auch ich war die Überfürsorgliche, auch ich bin diejenige gewesen, die ja spinnt. Also alle Themen, die sozusagen bei uns in der Beratung auch aufkommen, sind mir nicht unbekannt. Und ich möchte das mal an einem ganz konkreten Beispiel dran festmachen. Es gab immer wieder bei uns im schulischen Setting das Problem mit der Ernährung. Es wurde gerade auf Hort umgestellt und das heißt, die Kinder haben Schulessen bekommen. Sie haben dann im Hort ihre Hausaufgaben gemacht. Und ich bin, da ich Krankenschwester bin, irgendwann darauf gekommen, Mensch, da hat jemand einen Bericht geschrieben, zu dem Thema Schulgesundheitspflege. Dieses Thema begleitet mich jetzt, also ich würde jetzt mal sagen, fast 16 Jahre. Mein Professor hat immer gesagt, von wegen, gute Dinge brauchen ungefähr 20 Jahre, bis sie reinkommen. Das heißt, ich habe noch 4, bis es dann tatsächlich vielleicht in der Fläche angekommen ist. So eine Schulgesundheitsfachkraft macht unheimlich viel und sorgt auch dafür, dass soziale Teilhabe und Inklusion in Schulen gelebt werden kann. Nicht alle Kinder, die eine seltene Erkrankung haben, müssen auf Förderschulen gehen. Ich glaube persönlich, dass es unsere Gesellschaft sehr weiterbringen würde, wenn alle Kinder gemeinsam lernen dürften. Und wer weiß, vielleicht wird dann der kleine Uwe, sage ich jetzt mal, vielleicht ist der so fasziniert davon, dass der später mal genau in dem Bereich Mediziner, Arzt, Physiotherapeut werden möchte. Mhm. Also ich finde, diese sozialen Komponenten sind einfach teilweise ein bisschen in der Gesellschaft abhanden gekommen. So mal jemandem anderen auch die Hand zu geben und zu helfen. Und ich glaube, dass Schulgesundheitsfachkräfte ein sehr gutes Beispiel dafür sind, wie Inklusion und soziale Teilhabe sehr wohl gelingen kann im schulischen Setting, so dass Kinder mit seltenen Erkrankungen sich nicht alleine fühlen müssen, weil sie zum Beispiel, also die Schulgesundheitsfachkräfte, auch Präventionstage machen oder Gesundheitsaufklärung machen, weil sie mit den Kindern über die Sachen sprechen. Wie oft habe ich im Hort erzählt, was geht und was nicht geht? Das wurde überhaupt gar nicht beachtet. Und da denke ich ganz einfach, es ist ja auch eine Hilfe für das pädagogische Personal in einem Hort, wenn sie wissen, dass es da jemanden gibt, der medizinisch geschult ist und den sie fragen können, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Hm. Und von daher würde ich mir in der Tat wünschen, dass soziale Teilhabe und Inklusion durch zum Beispiel solche Konzepte wie Schulgesundheitspflege Realität werden, so dass Kinder mit seltenen Erkrankungen gut auch ihren schulischen Abschluss machen können. Denn sie haben auch das Recht, sich selbst zu verwirklichen. Sie dürfen studieren gehen, sie dürfen in die Welt hinausgehen, sie dürfen arbeiten gehen, sie müssen nicht in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten gehen. Und sie müssen schon gar nicht als Kinder in eine Förderschule gepackt werden, ich sage das bewusst mal so ganz provokant, wo sie möglicherweise gar nicht hingehören.
Danke für dieses eindrückliche Beispiel und dass es so konkret und bildhaft auch einfach du gemacht hast. Und ich finde es sehr eindrücklich, dass das immer wieder der Wunsch ist von sowohl von Angehörigen als auch Betroffenen und anderen Fachkräften, die in Selbsthilfeorganisationen arbeiten, dieser Wunsch nach Inklusion. Der ist einfach immer wieder da und ich bin hoffnungsvoll, dass das auch irgendwann, je öfter man das sagt und auch in die Öffentlichkeit bringt, dass das dann auch irgendwann passiert. Du hast erzählt, dass du sowohl beruflich als auch privat ja mit der Selbsthilfe verbunden bist. Wenn du diesen Erfahrungen mit der Selbsthilfe, wenn du über diese Erfahrung mit der Selbsthilfe ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte dieses?
Was wäre ich allein, wenn es keine Gemeinschaft gäbe? Ja. Und ich kann das auch begründen. Als wir die Diagnose meiner Tochter damals bekamen, bekam ich den Hinweis, bitte melden Sie sich in der Ernährungsberatung. Dann habe ich dort die Ernährungsberatung angerufen und dann habe ich gesagt, was mein Begehr ist, dass ich mich dort melden sollte und dass ich eine Ernährungsberatung für mein Kind bekommen sollte, worauf mir dann die Ernährungsberaterin sagte, nee, so eine Erkrankung gibt es nicht. Nun bin ich glücklicherweise nicht auf den Mund gefallen und hatte schon herausgefunden, dass diese Erkrankung 1973 bereits bekannt war. Worauf ich dann der Ernährungsberaterin sagte, vielleicht ist es ganz gut, wenn Sie sich ein bisschen fort- und weiterbilden. Und wenn Sie das dann gemacht haben, dann rufen Sie am besten mich wieder an. Daraufhin habe ich den Hörer aufgelegt und bin dann im Internet fündig geworden und habe tatsächlich dann auch eine geschlossene Facebook-Gruppe gefunden, denn das gibt's auch bei den seltenen Erkrankungen, gerade nach Corona ganz viel. Und ich gucke immer nach geschlossenen Facebook-Gruppen, weil man da die Inhalte nicht einsehen kann, ja, was da jemand geschrieben hat. Das birgt noch mal ein bisschen Sicherheit. Und das war tatsächlich eine Ernährungswissenschaftlerin, die sich damit beschäftigte. Und ich glaube, hätte ich die nicht gefunden, und auch die Gruppe nicht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich dann mein Kind gut weiter ernähren hätte können. Hm. Und dadurch entwickeln sich dann ja auch neue Perspektiven. Zum Beispiel, dass sich dann jemand, eine Mutter aus Österreich, die dann sich explizit mit diesem, aufgrund der Erkrankung ihres eigenen Kindes damit auseinandergesetzt hat, wie kann ich denn Marmelade herstellen? Wie kann ich denn Bonbons herstellen? Wie kann ich denn Schokolade herstellen, die uns dann die Sachen immer geschickt hat, damit wir testen konnten, ob die überhaupt schmecken. Also es gibt ja auch total schöne Dinge, die sich dadurch auch ergeben.
Also Selbsthilfe ist noch viel mehr als nur in Anführungsstrichen Austausch, sondern tatsächlich auch ganz praktischer Natur.
Genau, ja. Genau.
Nicole, dann danke ich dir ganz herzlich für dein großes Engagement, was sehr spürbar ist, und deine fachliche Einordnung. Schön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben heute gehört, dass seltene Erkrankungen für Betroffene und ihre Familien viele Herausforderungen mit sich bringen. Von Unsicherheit über den Alltag bis hin zu Fragen nach Informationen und Orientierung. Sabine, Maria und Nicole zeigen, wie wichtig Austausch, Vernetzung und Selbsthilfe sind. Und dass Unterstützung den Alltag ein Stück leichter macht. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Informationen zu den Erkrankungen, zu entsprechenden Selbsthilfevereinen und der Achse e.V. findet ihr in unseren Shownotes. Ich bin Anne und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder zuhört. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern, empfehlt uns weiter oder lasst uns ein Feedback da. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Wenn ihr ein Thema für den Podcast habt und auch mal bei uns zu Gast sein wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail unter echte-stimmen@sekes-berlin.de.